eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Wählt den deutschen Frühling und die APPD muss ran. Deutschland wird balkanisiert in verschiedene Zonen. Da kann jeder artgerecht in seiner Zone wohnen. Das mag auf den ersten Blick jetzt ein komischer Einstieg sein, hier bei Rechtsgerichtet mit einem knapp 20 Jahre alten Lied von der Terrorgruppe zu kommen. Das gilt so ein bisschen als die Parteihymne der APPD. Ich weiß gar nicht, ob sie heutzutage noch existiert. Die große Frage ist jetzt, was hat das mit unserem Thema zu tun? Und das ist so eine leicht offene Frage, die ich hier stellen würde. Denn diese dritte Zeile, Deutschland wird balkanisiert in verschiedene Zonen, sorgt mehr oder weniger, jetzt total unabhängig von der Terrorgruppe, aber sorgt aktuell für einen großen Aufschrei im rechten Vorfeld. Warum? Ein gewisser Herr Maximilian Krah hat vor einer kurzen Weile, der in dem Augen des rechten Vorfeldes nicht interviewfähigen NGO Korrektiv ein Interview gegeben bzw. hat Antworten geschrieben auf Fragen, die die Korrektiv eben an Maximilian Krah geschickt hat. Und das hat zu einem Riesenaufschrei im rechten Vorfeld geführt. Das hat dazu geführt, dass Twitter zumindest im rechten Vorfeld kurz vorm Explodieren ist und dass man sich bei Spotify einen fast zweistündigen Dialog zwischen einem gewissen Herrn Kubitschek und eben Maximilian Krah anhören konnte. Mit dabei war auch noch eine dritte Frau, die aber, wie sie selbst sagte, vor allem Deko war. Das lassen wir mal so stehen. Damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsgerichtet. Gerrit ist natürlich auch mit dabei.
Hi, und Sven, du musst mal kurz, die APPD, das ist die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Das ist meiner Meinung nach eine Art Satirepartei gewesen. Das muss man vielleicht nochmal erklären. Und die Terrorgruppe ist wohl eine Punkband, schätze ich mal.
Genau, die Terrorgruppe ist eine linke Punkband und das Ganze ist, wie gesagt, damals ein bisschen als Hymne für die APPD geschrieben worden oder wurde dann genutzt von der APPD. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Das hat dadurch etwas mit unserem Thema zu tun, dass eben ein gewisser Herr Krah unter anderem in diesem Spotify-Interview seine, wenn man das so möchte, Idee von Remigration ein bisschen verändert hat. Und zwar, wenn man dieses Interview hört, da gehen wir auch gleich noch genauer drauf ein, kommt eben Maximilian Krah auf den Gedanken von, deswegen bin ich so ein bisschen auf diesen Ansatz dieses Liedes gekommen, er spricht eben nicht von einer Balkanisierung, aber er spricht davon, dass man vielleicht in Deutschland dafür sorgen muss, dass die Gruppen ein bisschen separiert voneinander leben. Was genau das bedeutet, das schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an. Vielleicht erstmal nur zu diesem Einstieg, Gerrit, hältst du das für einen sinnhaften Vergleich, dass Maximilian Krah hier quasi auch eine Balkanisierung nach artgerechten Zonen haben möchte?
Tendenziell, ja, also die Assoziation kann ich sehr gut nachvollziehen. Man muss natürlich festhalten, dass das von der APPD ein Gag war und eine Satire ist und Maximilian Krah.
Das weißt du gar nicht.
Ja, stimmt, aber ich glaube, sie hat auch gesagt, irgendwie die arbeiten wollen, können in eine Zone gehen und die Bier trinken können, in eine Zone gehen oder irgendwie die Nazis können alle in eine Zone gehen, dann können sie sich gegenseitig verprügeln. Ich glaube, solche Gags haben die da in dieser Verbindung gemacht, aber
ich kann noch schnell weiter zitieren, dann haben wir das. Intellektueller Studienscheiß wird ganz schnell verstummen. Wir werden das deutsche Volk total zurück verdummen. So geht's weiter. Du hast wahrscheinlich recht, es ist natürlich eher satirisch gedacht, aber gut, das kann man auch anders sehen.
Aber tatsächlich halten ja vielleicht auch viele oder zumindest viele so Rechte und Neurechte, als sie dann die Pläne von Maximilian Krah vielleicht gehört haben, das vielleicht im ersten Moment auch als Satire, weil wenn man sich das anhört, was er so plant, dann kann man vor allem auch als Rechter auch ehrlich gesagt überrascht sein, von dem sowas zu vertreten. Nur wenn man sich das dann genauer anschaut, dann macht das auch zumindest aus seiner Sicht, meiner Meinung nach, auch relativ viel Sinn. Und Maximilian Krah da schon was er erkannt hat, was er jetzt durchziehen will, von dem er glaubt, dass es strategisch die richtige Entscheidung ist. Ob das wirklich so ist, das kann man bezweifeln, würde ich auch bezweifeln, aber man muss ihm lassen, er versucht immerhin quasi weiterzudenken. Und das ist ja auch so sein Ansatz. Er versucht ja so eine Art in die Zukunft zu blicken und zu überlegen, wie kann es überhaupt weitergehen mit dieser rechten, neurechten Bewegung und ja vor allem auch mit der AfD. Darum geht es ja am Ende immer, wie sich die AfD auch dazu positioniert zu diesen Thesen. Aber fangen wir vielleicht mal von vorne an. Maximilian Krah, du hast es ja gesagt, hat dem Korrektiv Antworten gegeben. Also wirklich, also dieser Publikation Korrektiv, die ja auch diese Geheimpläne, diese vermeintlichen Geheimpläne der AfD aufgedeckt haben, dass sie sich in Potsdam da treffen und über Remigration zu reden. Also dem Erzfeind dieser neurechten Bubble gibt Maximilian Krah Statements, beantwortet ihre Fragen und sagt dann da drin auch noch, wir müssen uns von diesem Remigrationsbegriff in der Form, wie wir ihn benutzen, verabschieden, weil er sagt, der wird falsch in der Öffentlichkeit dargestellt, vor allem auch von den Rechten und das würde ihn schaden und er sei auf die Idee gekommen, weil er ja gesehen hat, dass jetzt die Repressionen gegen die AfD immer mehr werden und viele würden falsch verstehen, wie man diesen Begriff benutzt und deswegen müsste man überdenken und klarstellen, wie dieser Begriff gemeint ist und dann wird es natürlich auch schon spannend. Und darüber müssen wir natürlich jetzt alles reden. Ich möchte nur nochmal, dass ihr euch alle vorstellt, da sitzt wirklich ein relativ angepisster, passiv-aggressiver Götz Kubitschek mit seiner Frau Ellen Kostitzer, du hast es ja schon angesprochen, und die zitieren den Maximilian Krah dahin nach Schnellroda auf ihr Rittergut und der soll da jetzt mal Stellung zu nehmen, weil die das so scheiße finden, was der Krah da macht. Und der Krah, der kommt dann da vorbei und dann entsteht da das, was du ja angesprochen hast, ein Podcast, Videopodcast, wie auch immer, man kann sich das als Video anschauen, man kann sich das bei Spotify anhören, das gibt es überall, wird viel drüber gesprochen und dann sitzt da eben dieser passiv-aggressive Schwabe am Tisch neben Maximilian Krah und zitiert den erstmal her und stellt euch jetzt hier so einen passiv-aggressiven schwäbischen Akzent vor, wie Götz Kubitschek dann erstmal zu Beginn sagt, also das ist ja klar, der Grund für dieses Gespräch eben, das ist, dass ich als Verleger und Sie ja einer unserer Autoren und ich als Verleger beunruhigt bin über die Diskussionen und Turbulenzen, die es nicht nur im Netz, sondern auch in vielen Gesprächen, die ich führte, gab um Aussagen und Positionen von Ihnen. Ihre Richtungsveränderung, die ist ja wahrnehmbar, also mehr als wahrnehmbar. Und auch Ellen Kostitzer, also seine Frau, sagte zu Beginn des Gesprächs, Maximilian Krah, wir müssen reden. Also da ist die Stimmung richtig scheiße. Ja, und das ist wirklich bemerkenswert. Ich fand es deswegen auch echt ein bisschen unterhaltsam, sich das anzugucken, weil die echt angefressen sind und auch so patzig und am Ende auch so voll aus dieser intellektuellen Rolle manchmal rausfallen, weil das Gespräch manchmal echt nicht schlau ist. Also, und da ja sogar eher von Götz Kubitschek, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Gerade Ellen Kostitzer, finde ich, fällt da so ein bisschen zurück in so eine Pöbelrolle, finde ich fast schon. Also ihre Aussagen sind ja auch nicht wirklich qualifiziert, die sie da bringt. Wird sie sogar von Götz Kubitschek zurechtgewiesen, dass ihre Aussagen zum Teil falsch sind. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Tatsächlich hatte ich aber das gleiche Gefühl beim Hören. Also ich fand es teilweise wirklich unangenehm. Zum einen ja dieser Klassiker, dass die sich da alle siezen. Auch dass Götz Kubitschek und Ellen Kostitzer als Mann und Frau sich siezen. Das finde ich auch immer wieder spektakulär, wie sowas funktioniert. Aber dieser ganze Rahmen, vielleicht um das auch nochmal kurz zu beschreiben. Also man hätte ja auch vermuten können, dass sich Kostitzer und Kubitschek auf der einen Seite des Tisches befinden und Maximilian Krah auf der anderen Seite. So war es aber gar nicht, sondern Kubitschek und Maximilian Krah saßen nebeneinander und Ellen Kostitzer saß so ein bisschen als, keine Ahnung, ob sie der Host sein sollte oder was auch immer, den beiden gegenüber. Hat dann aber, wie gesagt, quasi während dieser eine Stunde 42 ging es, glaube ich, fast nur da gesessen und gesagt, zwei, drei Versuche, Fragen von nochmal reinzubringen, die aber gesagt eher unqualifiziert tatsächlich waren. Und ja, so ein bisschen dieser intellektuelle Duktus, den die sich versucht haben aufzubauen, fand ich, ist in diesem Gespräch an einigen Stellen schon so ein bisschen gebröckelt. Gerade von ihrer Seite aus, bei Kubitschek geht es in eine ähnliche Richtung. Das Schwäbische hast du jetzt wahrscheinlich nochmal als Badenser doppelt betont.
Ja, aber das passt auch so. Diese passiv-aggressive Art von Kubitschek passt in dem Fall irgendwie so sehr zu diesem biederen schwäbischen Naturell, was er eh schon hat.
Ja, guck, und ich hatte das gar nicht mehr im Kopf. Ich hatte gedacht, das hatte ich öfter schon, dass ich einen schwäbischen Akzent, es ist ja nicht der richtige schwäbische Dialekt, sondern nur dieser leichte Akzent, der bei ihm da ja mitschwingt, den hatte ich ja immer so
ein bisschen. Dieser Einschlag, den er dann da manchmal hat.
Ja, das klingt für mich immer so ein bisschen, als hätte es auch sächsisch oder sachsen-anhaltinisch sein können. Das war immer die ganze Zeit mein, also dass er, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, weil er halt so ein bisschen in Rage ist, dass er auch so sein Hochdeutsch nicht so ganz hinkriegt. Aber das kann auch nur eine Vermutung sein, dass das da.
Nee, das Gefühl hatte ich auch.
Dass das auf jeden Fall, hat man wirklich gemerkt, der Haussegen im Hause, rechtes Vorfeld, AfD-Zusammenarbeit, hängt ganz schön schief. Und du hast ja so ein bisschen auch Twitter beobachtet, da ist das Ganze ja wohl noch ein bisschen deutlicher gewesen. Aber vielleicht bleiben wir erstmal noch bei dem Gespräch, bevor wir dann zur nachrangigen Debatte bei Twitter kommen.
Ja, ich glaube, man muss das jetzt auch mal ideologisch und begrifflich ein bisschen aufdröseln, worum es eigentlich konkret geht. Du hattest ja den Einstieg da gewählt, quasi über die, ich sag mal, fast die letzte Konsequenz zu sprechen von dem, was Kra sich jetzt so überlegt. Und das ist auch am Ende das Spannendste, finde ich. Nur um das von vorne jetzt mal aufzudröseln, muss man eigentlich an einem anderen Punkt ansetzen, und zwar an der Frage Remigration. Weil daran hat sich ja alles aufgehängt. Maximilian Kra sagt selber, wir müssen, habe ich ja schon angedeutet, diesen Begriff vielleicht sogar über Bord werfen, beziehungsweise ist er der Meinung, dass er falsch verstanden wird oder dass viele aus seinem Umfeld, also aus diesem neurechten Umfeld, ihn auch bewusst falsch verwenden? Das leugnet dann Götz Kubitschek immer. Und zwar geht es darum, wer soll denn eigentlich alles remigriert werden? Was definieren wir als deutsches Staatsvolk und was definieren wir als ethnische Deutsche? Und um diese Debatte wird sich ja im Grunde gestritten. Beziehungsweise Maximilian Kra sagt, dass da zu wenig unterschieden werde, wer jetzt quasi remigriert werden sollte, und plädiert selber dafür zu sagen, jeder, der einen deutschen Pass hat, der jetzt einen Pass hat, egal ob er den berechtigterweise hat oder nicht, der kann halt eben nicht mehr remigriert werden. Und er wirft den anderen vor, die den Remigrationsbegriff deutlich strenger auslegen oder weiter auslegen, dass die da nicht unterscheiden und sagen, eigentlich wollen wir alle abschieben oder remigrieren, die nicht ethnische Deutsche sind. Also auch Leute, die hier irgendwann mal eingewandert sind, die nicht diesem ethnischen Volksbegriff, also abstammungsmäßig nicht deutsch sind, die sollen eigentlich alle wieder raus, egal ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht. Und Maximilian Kra sagt, nein, das dürfen wir nicht machen, das ist illegal, das geht so nicht, da kriegen wir einen Backlash, da werden alle sauer auf uns sein, dann rennen uns die Leute weg, wenn wir den so weit fassen, diesen Remigrationsbegriff. Wir müssen sagen, es darf ab jetzt keiner mehr rein, aber alle, die jetzt schon einen Pass haben, die dürfen schon theoretisch auch hier bleiben. Das sind zwar keine ethnischen Deutschen, und er will den Begriff, diesen ethnischen deutschen Volksbegriff auch beibehalten, aber er will nicht sagen, dass alle, die das nicht haben, raus müssen. Und er sagt eben, dass dieses Gerede über Remigration, so wie es jetzt bisher getan wurde, dazu geführt hat, dass viele den Eindruck hätten, die AfD will auch deutsche Staatsbürger wieder abschieben, und das will er deutlich machen, und deswegen hat er sich so offensiv geäußert. Er sagt ja auch, das sei ja auch der Grund, warum der Verfassungsschutz überhaupt so vehement gegen sie vorgeht, eben wegen diesem missverstandenen Begriff der Remigration, und deswegen müsste man den jetzt abschaffen. Abschließend kann man dazu sagen, darüber wird sehr viel diskutiert in dieser Folge, und Götz Kubitschek selber behauptet aber die ganze Zeit, das stimme ja gar nicht, keiner von ihnen würde deutsche Staatsbürger, die jetzt eben einen deutschen Pass haben, abschieben wollen, und irgendwie kommen sie da auch nicht so zusammen. Eigentlich sind sie sich da inhaltlich ja einig, sie sind trotzdem sauer auf Maximilian Kra, dass er jetzt eben damit so nach vorne geht, das so zu kritisieren.
Genau, weil man muss vielleicht noch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass ja auch wieder besagtes Korrektiv vor anderthalb Jahren ist jetzt schon her, ja genau das eigentlich gesagt hat, dass es bei diesem Potsdamer Treffen ja genau darum ging, dass es eben nicht nur darum geht, Menschen abzuschieben, die keinen deutschen Pass haben, sondern eben auch Deutsche mit Migrationshintergrund. Und der weiterführende Aspekt war ja auch noch der, dass man auch versucht, oder dass die im Raum stand, auch politische Gegner quasi mit abzuschieben oder mit außer Landes zu bringen. Das ist ja auch Teil dieses Treffens in Potsdam gewesen. Das heißt, das ist so ein bisschen der Punkt, und ich gebe dir da aber recht. Also zum einen Ich habe es ein bisschen anders verstanden bei Maximilian Krah. Er sagt ja die ganze Zeit, wir müssen den Begriff Migration auch weiter, Remigration auch weiter benutzen, weil er so ein starker Begriff ist. Und man muss ja auch sagen, noch vor einem Jahr war ja auch Maximilian Krah tatsächlich der, der noch vor Alice Weidel den Begriff Remigration in Anführungsstrichen groß gemacht hat innerhalb der Partei. Der große Clash ist, glaube ich, tatsächlich hier vor allem der, dass es begriffliche Unstimmigkeiten gibt, die du jetzt ja schon relativ gut beschrieben hast. Und ich glaube, daran knüpft sich auch vieles. Denn wenn man einen Schritt weiter denkt, und das ist, glaube ich, das ist das, was Krah ja so ein bisschen macht, und ich habe aus Spaß nebenbei gedacht, dass er uns wahrscheinlich auch zugehört hat in unseren Analysen der letzten Folgen, wie weit es noch für die AfD hinaufgeht. Da gibt es dann auch Streit zwischen den beiden. Da fängt dann Kubitschek an zu erzählen, ja, aber gerade durch unsere harte Begrifflichkeit von Remigration haben wir ja in Thüringen die 40% erreicht und so weiter und so fort. Und Maximilian Krah versucht das Ganze eben jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken, indem er eben sagt, ja, aber der Begriff ist eben zu scharf und wenn wir das so meinen, oder so, ja, so meinen, wie es halt dargestellt wird, nämlich das, was, wie gesagt, korrektiv beschrieben hat, dass eben auch deutsche Staatsbürger abgeschoben werden sollen mit ihrem deutschen Pass, dann führt das natürlich, dann könnte das dazu führen, dass eben die AfD potenzielle Wählerinnen und Wähler verliert. Er nennt das nicht direkt, aber er spricht dann schon eben davon, dass ja Leute, die seit in der zweiten, dritten Generation hier sind, natürlich auch nicht, was heißt natürlich, aber die auch Probleme eben mit den neu hinzukommenden Migranten haben. Und das fällt dann alles so ein bisschen zusammen. Und Maximilian Krah versucht da, glaube ich, so ein bisschen eben diese Schwelle, die hatte ich schon mal angesprochen, von knapp 20% Menschen in Deutschland, die theoretisch rechts wählen würden. Das sieht er, glaube ich, auch so ein bisschen, dass er eben auch weiß, okay, das ist so die Grenze. Und wenn wir jetzt mehr dazu bekommen wollen, dann müssen wir eben gucken, dass wir die anderen, die uns potenziell eventuell auch wählen würden, nicht vergraulen, indem wir sagen, dass wir sie abschieben wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass das da mit reinspielt.
Ja, also Sven, du deutest jetzt hier auf jeden Fall schon was an, was meiner Meinung nach am Ende so die große Conclusio sein könnte von dem, was wir da erleben. Ich würde deswegen später da gerne auch nochmal konkreter eingehen, weil das hat meiner Meinung nach auch was damit zu tun von diesem Deutschland, was Maximilian Krah sich dann in Zukunft vorstellen könnte mit eben so einzelnen Zonen oder Bereichen oder wie auch immer. Ich möchte aber vorher nochmal kurz dabei bleiben, über diesen Remigrationsbegriff zu reden, weil ich da, beziehungsweise über diesen Streit, den Kubitschek und Krah da ja auch haben in dieser Folge. Sie sind sich ja eigentlich einig, das muss man nochmal sagen. Also Kubitschek leugnet nur quasi, also sie sind sich zumindest öffentlich, also in der öffentlichen Darstellung da in diesem Podcast, eigentlich einig, was der Begriff Remigration bedeutet. Und zwar bedeutet er eben laut beiden nicht, Passdeutsche abzuschieben. Also Leute, die schon einen deutschen Pass haben und in Deutschland sind, die sollen nicht remigriert werden. Da sind sie sich eigentlich einig. Götz Kubitschek leugnet nur den Vorwurf von Maximilian Krah, dass das nicht klar sei in der Außendarstellung von der AfD oder diesen neurechten Kreisen und sagt zwar so, das ist doch klar, jeder weiß doch, dass wir das nicht meinen. Und dann will Kubitschek auch immer so Strohmänner aufmachen und sagen so, ja, aber wir haben ja auch die Staatsbürgerschaft verramscht und sowas. Es sind so viele neue dazugekommen und das können sie ja auch nicht gutheißen. Darauf lässt sich Maximilian Krah tatsächlich gar nicht so richtig ein und sagt so, ja klar, ist ja alles kritisierbar, aber jetzt ist es nun mal, wie es ist und jetzt können wir es nicht mehr ändern. So. Und das finde ich halt nochmal spannend, weil ich glaube, ich finde in meiner Wahrnehmung, wenn man jetzt in den letzten Jahren so die Szene beobachtet hat oder auch diese Debatte um den Begriff Remigration, ich glaube, Maximilian Krah hat recht und wenn er sagt, dass das nicht klar ist beziehungsweise nicht klar kommuniziert wurde, auch wenn Götz Kubitschek sagt, es sei eigentlich klar, dass wir das nicht meinen, dass Passdeutsche abgeschoben sind, bin ich der Meinung, dass das natürlich immer auch bewusst offen gelassen wird, weil man so ja durch dieses Offenhalten im besten Fall alle ansprechen kann, eben auch die Radikalen, die es ja sicher gibt, die vielleicht auch nur so gar nicht so theoretisch fundiert, aber so ideologisch einfach denken, so klar, wir müssen auch die Leute abschieben, die einen deutschen Pass haben, sonst wird das hier ja alles nicht besser. Und ich glaube, das wurde eigentlich bewusst offen gelassen und ich glaube, da hat Maximilian Krah schon einen Punkt und Götz Kubitschek windet sich da und will das nicht so richtig zugeben, aber am Ende hatte meiner Meinung nach Maximilian Krah da recht.
Ja, aber Andererseits würde man natürlich auf diesen klassischen völkischen Duktus wiederkommen und den versucht man ja in der AfD schon eher zu meiden beziehungsweise nicht offen auszusprechen. Im Rahmen des rechten Vorfeldes, da haben wir das natürlich, dass man da offener sprechen kann. Aber ich glaube tatsächlich auch, wie du es auch schon ein bisschen angedeutet hast, dass Maximilian Krah natürlich auch so ein bisschen den Blick dafür aufmacht, was könnte denn jetzt tatsächlich die Folge sein, wenn ein Verbotsverfahren im Raum steht. Und vielleicht geht da auch so ein bisschen schon der Stift bei einigen innerhalb der AfD, dass da vielleicht wirklich was dran ist. Jetzt haben wir ja ganz grob mal in dieses Papier vom Verfassungsschutz reingeschaut. Ja, das ist jetzt gesagt nicht so vielsagend, aber ich glaube, dass genau das so ein bisschen der Ansatz ist, wenn man dieses Völkische offener betonen würde, wie es Kubitschek jetzt auch in diesem Interview immer wieder versucht hat, dann ist es, glaube ich, schon ein Problem. Und deswegen geht Krah, glaube ich, da auch diesen Weg und versucht quasi seine Richtungsänderung auch mit Beispielen aus anderen europäischen oder auch weltweiten Ländern zu vergleichen. Er bezieht sich dann ja darauf, wie Trump Remigration definiert. Und das sehen wir ja aktuell auch. Also wer da alles abgeschoben wird und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den Maximilian Krah hier zu verfolgen scheint. Gleiches gilt, dann macht er noch das Beispiel Frankreich auf mit dem Herrn Seymour, der ja selbst algerische Wurzeln hat und der aber ja auch ein Vordenker der Rechten in Frankreich ist. Also das heißt, wenn man das dann so zu Ende denken würde, müsste er sich selbst dann abschieben. Und das ist so ein bisschen die eine Seite der Medaille. Aber dann hat ja auch Kubitschek am nächsten Tag auf seiner Homepage oder in seinem Blog nochmal einen Artikel veröffentlicht, wo er sich ja auch nochmal darauf bezieht. Und da ist es dann wieder so ein bisschen offen, ob Kubitschek nicht doch oder ob er nicht so ein bisschen in dem Aspekt drin ist, will er vielleicht doch diesen völkischen Kurs mehr halten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt auch das, was dann sowohl Krah als auch Kubitschek eben gesagt haben, dass ich mir da schon vorstellen kann, auch weil eben ja Kubitschek aus dieser Aktivistenrolle eher kommt, aus diesem Vordenkertum eher kommt, dass er da natürlich diesen völkischen Charakter beibehalten will, weil es natürlich auch das ist, was ihn und seine ganze Bewegung natürlich auch stark macht im wirklich jetzt rechten Lager. Ob das mit diesem völkischen Aspekt eben ja in der Breite der Bevölkerung oder so wirklich so gut ankommt und wenn die Leute wirklich verstehen, was der völkische Charakter eigentlich meint, dann bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Ja, ich finde, du hast auf jeden Fall völlig recht, dass es hier so ein bisschen darum geht, welcher Zielgruppe kommuniziert man eigentlich und Götz Kubitschek natürlich mit einer ganz anderen Zielgruppe kommuniziert als Maximilian Krah oder zumindest Maximilian Krah da schon noch mehr an seiner Rolle als Politiker denkt und eben nicht als Aktivist. Und ich glaube, Götz Kubitschek natürlich auch ganz genau weiß, dass eben eine gewisse Radikalität auch in der Begrifflichkeit, in diesem völkischen Denken, das ist, was er braucht, um die Leute zu mobilisieren und um seine Leute da auch an der Stange zu halten, damit die ihm nicht noch weiter rechts abrutschen, weil er eben nicht daran, er ja nicht der ist, mit dem er da abhängt, die jetzt irgendwie versuchen, in der breiten Masse, also auch wenn sie das immer so sagen, dass sie jetzt ja irgendwie diese Vordenker seien, aber natürlich ist ja schon im Kern um diesen Aktivismus geht und nicht so sehr um Wählerschichten, so um Wähler zu gewinnen im klassischen Sinne, sondern eher um diesen Aktivismus geht. Und das ist ja auch ein großer Streitpunkt, den sie dann im weiteren Verlauf dieses Gesprächs haben, dass Maximilian Krah halt mehr und mehr so identitäre und neurechte junge Aktivisten kritisiert, wenn die zum Beispiel Gesetze brechen und dafür dann zur Rechenschaft gezogen werden vom Staat. Und da werden die beiden Kubitscheks ja quasi noch viel saurer, weil er da eben die quasi seine Jungs so kritisiert, die irgendwie Scheiße bauen.
Genau, sie beziehen sich da auf eine Reise irgendwie nach Mailand. Den genauen Kontext kenne ich aber tatsächlich nicht. Also ich habe da jetzt nicht weiter nachgeguckt, aber es ging da wohl um irgendwie eine interne Geschichte.
Es gab so einen Remigrationsgipfel im Mai in Mailand und da sind halt Aktivisten, also neurechte Aktivisten hingereist, die das nicht hätten durften und das war auch wohl offensichtlich und die wurden dann halt beim Versuch auszureisen festgenommen und dann waren die halt erstmal ein paar Tage oder ein paar Stunden wie festgesetzt und haben halt natürlich irgendwie eine Art von Anzeige bekommen.
Genau, und dann sagt Maximilian Krah eben, okay, ich wollte die ja eigentlich bei uns in die Partei holen und anstellen, aber das geht jetzt nicht mehr, wo ich mich da auch so ein bisschen frage. Ich meine, wenn man sich anschaut, wer da alles Abgeordneter im Rahmen oder im Umfeld der AfD, nicht Abgeordneter, sondern Mitarbeiter der AfD ist, kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass das ein Problem wäre, weil das natürlich dann erstmal wieder so dieser Opferrollenstatus ist, den Maximilian Krah hier wieder aufmacht. Denn da ja, kann ich mir jetzt tatsächlich nicht so vorstellen, dass das erstmal passiert. Natürlich kann es dann sein, dass jemand, der nachher ein verurteilter Straftäter ist, dass der kein Hausausweis mehr für den Bundestag bekommt. Das ist ja aber immer erstmal der zweite Schritt. Ich meine, so, wir haben in Deutschland ist immer noch ein Rechtsstaat und wir haben, kannst du mich verbessern, wenn es falsch ist, aber ich meine, mich daran zu erinnern, dass man den Hausausweis auch erstmal bekommt, eben solange man nicht verurteilt ist. Und wir haben ja auch verurteilte Straftäter, meine ich, die im Rahmen als AfD-Mitarbeiter tätig sind oder waren. Da bin ich jetzt aber auch nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, das ist erstmal noch kein Ausschlusskriterium, um Mitarbeiter zu werden.
Das weiß ich leider tatsächlich einfach in der Form nicht. Tut mir leid.
Okay, dann müssen wir das hier einfach so stehen lassen und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt eine Art von in Anführungsstrichen Opfergehabe wieder ist der AfD. Kann aber auch sein, dass ich mich irre, weiß ich jetzt einfach nicht. Müsste man nochmal nachlesen, aber so ganz entscheidend ist das Ganze ja auch nicht.
Man merkt auf jeden Fall, Maximilian Krah hat offensichtlich eine Strategie, die AfD und auch alle Unterstützer der AfD, das neurechte Vorfeld und so weiter, auf Linie zu bringen, moderater dastehen zu lassen. Und vor allem hat er auch, wehrt er sich vehement, das muss man ihm ja jetzt quasi lassen, gegen Rechtsbrüche. Also er sagt, es müssen sich halt eben alle daran halten. Also das wird ihm ja auch vorgeworfen, dass er so rechtspositivistisch argumentieren würde, aber das tut er tatsächlich. Er sagt halt, die Gesetze sind nun mal, wie sie sind. Die kann man jetzt nicht ändern, das kann man kritisieren, aber wir dürfen uns nicht dazu hinreißen lassen, die bewusst zu brechen. Und das ist jetzt, ich will wirklich jetzt auch nicht irgendwie diese Szene oder so oder die Maximilian Krah irgendwie besser darstellen, als sie sind. Aber was auffällt, ist schon doch deutlich, weil das ist ja ein sehr ehrliches Gespräch zwischen denen, es gibt schon eine Akzeptanz dieses Rechtsstaates, die man da raushört bei den Gesprächspartnern und schon auch eine Akzeptanz für, ich sag mal, das politische System und den modernen Staat, das wir haben. Also es wird ja auch darüber geredet, also zumindest von Maximilian Krahs Seite so, naja, und dann machen wir irgendwas und dann kommt wieder eine linke Regierung und die sacken das alles wieder ein und so weiter. Also wenn man glaubt, dass sie hier ehrlich sprechen, sieht man hier schon, dass sie versuchen, und zumindest Maximilian Krah auf jeden Fall versucht, wenn, dann das System von innen heraus zu reformieren. Also hier wird jetzt nicht über irgendwelche Staatsstreiche oder sowas geredet und es wird auch zumindest blickt sich durch, dass man eigentlich so sich schon an die Spielregeln halten will, also zumindest Maximilian Krah diesen Weg gehen will.
Genau, das ist so ein bisschen der Punkt, der hier relativ deutlich wird. Wobei auch da finde ich Maximilian Krah immer wieder mit irgendwelchen historischen Vergleichen heran oder ankommt, wo ich denke, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen grenzwertig in Anführungsstrichen. Aber Maximilian Krah, darf man ja auch nicht vergessen, ist ja auch Anwalt. Und wahrscheinlich kommt auch daher so ein bisschen der Punkt, wobei er jetzt auch sagt, dass er seinen Söhnen nicht raten würde, Anwalt zu werden, weil er, wenn man jetzt das ganze Ding sich angehört hat, dann kommt wieder auch so ein bisschen so eine Art von Verschwörungstheorie, dass er eben dann vorwirft, dass Richter eben keine neutrale Instanz mehr sind, sondern dass sie politisch handelnde Subjekte sind und eben Urteile, also politische Urteile fällen würden und keine eben neutralen Urteile mehr fällen würden. Da kann man jetzt, gleiche Argumentation kommt auch öfter mal von der linken Seite, dass man Richter hat. Und natürlich kann man auch sagen, man hat solche und solche Richter. Also man hat Richter, die vielleicht ein bisschen linker denken, man hat Richter, die eher rechter denken. Das ist ja auch in Anführungsstrichen normal. Aber eine politische Steuerung von Richtern würde ich dem Ganzen deswegen trotzdem nicht unterstellen. Das macht aber Maximilian Krah dann ja doch, dass er eben sowas unterstellt. Das ist dann wiederum die Gegenseite davon, von dem, was du gerade beschrieben hast. Also dass da schon ein gewisser Unmut gegenüber dem Rechtsstaat herrscht, aber eben im Sinne seiner Akteure. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Also die sprechen dann ja auch sehr viel über die Kritik an dem modernen Staat. Es geht dann ja auch um diese ganze konservative Revolution, über auf die sich ja auch dieses neurechte Vorfeld so gerne bezieht, mit Jünger etc., mit Schmidt und so weiter. Das sind ja auch alles wieder Bezüge und die legen ja ganz oft den Bezug dahingehend, dass sie eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, Richtung Kaiserreich denken. Also in die Zeit vor der Weimarer Republik zurück. Das ist so ein bisschen ja das, was, wenn man so möchte, diese konservative Revolution ausmacht. Und das schwingt hier so ein bisschen mit. Wie gesagt, es wird nicht genauer gesagt, aber das Prinzip ist, glaube ich, schon da, dass das so das System wäre, was so von meiner Vermutung her der Kahr auf jeden Fall gerne zurückhaben würde. Beim Kubitschek bin ich mir noch nicht ganz sicher, was er da am Ende haben möchte für eine Form. Aber in meinen Augen, ja, es ist, glaube ich, vor allem, aber ich würde sagen, man könnte das Respekt vor dem Rechtsstaat nennen, weil sie eben wahrscheinlich beide auch wissen, was der Rechtsstaat für Möglichkeiten hat. Und da kommt ja der zweite Begriff noch hinzu, die sogenannte wehrhafte Demokratie, die da, glaube ich, auch mit reinspielt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, was Maximilian Krah relativ stark fürchtet. Die Bundesrepublik Deutschland als wehrhafte Demokratie.
Ja, vielleicht sind wir jetzt bei knapp einer halben Stunde auch mal an dem Punkt angekommen, mal über die Beweggründe zu sprechen. Was passiert hier eigentlich? Was will Maximilian Krah, beziehungsweise was will diese Bubble, was will diese Szene? Und da flieht Maximilian Krah meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen ins Ungenaue, beziehungsweise sucht sich dann, wie es gerade passt, so eine Begründung aus, warum er das jetzt alles macht. Dann sagt er zum Beispiel, ja, vor allem ist ja seine Haupterzählung sozusagen, naja, wir dürfen uns nicht so angreifbar machen, damit der Rechtsstaat uns, also das sagt er einmal, damit der Rechtsstaat uns irgendwie nicht zu Leibe rücken kann. Das heißt auch so eine Art Vorsicht. Dann würde man ja eigentlich sagen, okay, ideologisch glaubst du es, aber du willst es jetzt nur aus Vorsicht nicht machen, Fragezeichen. Dann sagt er aber ja auch, deutet er immer an, so, naja, wir müssen halt gucken, wie wir auch mehr Wählerstimmen erreichen, wie wir eben nicht nur bei diesen 20% bleiben, wo ja Kubitschek auch widerspricht und sagt, so, ja, wir sind doch schon bei 20%, das ist doch schon mal gut. Und das wäre natürlich auch die Frage, ist, wenn man jetzt irgendwie in die Mitte rückt, in Anführungszeichen, also die Melonisierung der AfD, ob man dann da nicht vielleicht ein paar Wähler auf der anderen Seite wieder verliert, das ist ja alles möglich, also sind ja alles diskutierbare Sachen. Aber Maximilian Krah bleibt, wie gesagt, im Ungefähren damit, was seine Beweggründe sind. Und ich glaube, dass er im Ungefähren bleibt, weil er eigentlich einen ganz speziellen hat. Wir haben das ja jetzt auch schon öfters angedeutet jetzt in dieser Folge. Wir haben auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Und dieser Grund ist, er zielt natürlich auf eine ganz spezielle Wählergruppe ab, die er für sich begeistern will. Und das sind Migranten. Und zwar Konservative, in seinen Augen wahrscheinlich eher konservative Migranten. Wir haben darüber schon geredet. Er hat zum Beispiel mal am Sommerfest in Schnellroda beim Institut für Staatspolitik in einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Islam kooperieren oder bekämpfen, so war der Titel dieser Podiumsdiskussion ja auch schon gesagt, ihm seien zum Beispiel konservative islamische Unternehmer, die bereits vor Jahrzehnten eingewandert sind, lieber als Universalisten, die den Christopher Street Day nach Teheran bringen wollen. An dieser Stelle Grüße an die IDF. Genau, also das heißt, er blickt hier, glaube ich, auf Wählerpotenzial. Und zwar das von Konservativen und er ist nicht der von konservativen Muslimen. Und er ist nicht der Einzige, der das in dieser Bubble will. Das ist eine Minderheit, das muss man auch so sagen. Aber diese Überlegung gibt es, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und die haben nämlich alle auch eins gemeinsam, diese Denker, die das sagen. Und das ist ja auch das, was Maximilian Krah öfters in dem Podcast sagt. Es ist jetzt nun mal so. Wir können das nicht mehr ändern. Und aus dieser Perspektive heraus überlegt man jetzt eben, wie gehen wir damit um, wie nutzen oder wie versuchen wir das für uns zu nutzen. Das ist eben keine Position, mit der man in dieser Szene sehr lautstark hausieren geht, wenn man sagt, man möchte vielleicht mit Muslimen zusammenarbeiten, mit konservativen Muslimen oder die für sich zu begeistern. Aber ich glaube, das steckt im Kern hinter diesem Streit, weil Maximilian Krah ja auch gerade sein neues Buch schreibt, das da heißt Zukunft von Rechts, wo er eben seine Strategie ändert und es eben darum geht, wie kann man sich zukunftsfähig als rechte Partei aufstellen. Und darum geht es meiner Meinung nach in diesem Fall, weil er es ja auch noch weiter ausführt, was dann wie das Zusammenleben aussehen könnte. Und all das er ja aufzeigt und das meiner Meinung nach seiner Hauptmotivation ist, jetzt hier auch so in diesen Konflikt zu gehen, er sie aber etwas hinterm Berg hält.
Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Faktor. Der spannende Punkt, den ich daran auch finde, ist, also in dieser ganzen Diskussion geht es ja auch so ein bisschen dann um die Frage, wer ist jetzt eigentlich oder wen definiert man dann eigentlich als zum Volk zugehörig, wen definiert man zum Staat zugehörig? Und da finde ich es spannend, weil Kubitschek spricht da von kulturnah und kulturfern. Dann werden als Beispiel, hier kommt man auch so ein bisschen in so eine ganz komische Geschichte, dann spricht Kubitschek plötzlich die Ruhrpolen an, spricht davon, dass die Ruhrpolen auf der Seite Deutschlands geblieben sind, auf der Seite Deutschlands, obwohl man irgendwie einen Gürtel zwischen dem Ruhrgebiet und Polen hätte aufmachen können. Und dann sagt man, das ist okay, weil die Polen eben plötzlich, das ist ja auch mal anders gewesen, plötzlich kulturnahe Menschen sind. Und deswegen wäre das wohl, so habe ich es verstanden in der Argumentation, kein Problem mehr für das deutsche Volk sein oder keine Gefahr mehr sein. Das heißt, ich habe auch so ein bisschen, oder man merkt, finde ich, auch so ein bisschen auch da eine, in Anführungsstrichen, Verwässerung dessen, was man mal als, in Anführungsstrichen, deutsches Volk angesehen hat, nämlich eben das, was dann die Deutschen sind und die Polen, wenn man jetzt in diese alten Theorien reingeht, die da ja lange Zeit im Umlauf waren, dann sind ja die Polen eben nicht gleichbedeutend mit Deutschen, sondern sie gehören ja, jetzt bitte in Anführungsstrichen verstehen, eher zu den Slawen und damit sind sie eben nicht gleichwertig mit den Deutschen. Die Deutschen haben ja dann quasi in dem rechten völkischen Denken eine Verwandtschaft mit Nordeuropäern noch und vielleicht mit Nordwesteuropäern, aber eben nicht mit diesen slawischen Völkern da. Und das weicht jetzt zumindest Kubitschek gefühlt, kannst mich korrigieren, wenn du das anders verstanden hast, aber gefühlt auf, indem er eben quasi auch die Polen plötzlich als kulturnahe Völker bezeichnet und damit eben als nicht problematisch. Und ich glaube, das ist auch genau dieser Punkt, der damit reinspielt, weil er damit natürlich auch zum einen die Tür öffnet, beispielsweise auch für die sogenannten Spätaussiedler, auch die beziehen sie damit ein, also russlanddeutsche Menschen, die eben vielleicht auch aus Rumänien kommen, die ja rein theoretisch, so sagen sie es, noch dieses Rückkehrrecht haben nach Deutschland, die sind für sie überhaupt kein Problem und dann sprechen sie ja auch davon, dass es irgendwie Privilegien geben sollte, wer hier wieder herkommen darf und wer nicht und dann eben diese Kultur fern. Und jetzt ist so ein bisschen die Debatte oder die Frage, die du ja quasi hier mit reingebracht hast dann, als was definieren Sie dann jetzt eben Menschen mit Migrationshintergrund, die ja vor allem eine Rolle spielen? Das sind ja dann vor allem Menschen aus der Türkei, die hierher gekommen sind. Und da kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass Kubitschek da jetzt irgendwie eine Kulturnähe darstellen würde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen tatsächlich genau dieser Knackpunkt, den wir da haben, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, das, was du ja auch angedeutet hast, Maximilian Krah geht den anderen Weg. Er würde jetzt wahrscheinlich sie auch nicht zum deutschen Volk zugehörig einordnen, aber er würde die sozusagen hier behalten, weil sie eben auch eine Art von Wahlpotenzial für ihn sind. Was ja auch nicht ganz falsch ist, wenn man sich anschaut, wie die Menschen wählen, wenn sie den türkischen Staatspräsidenten wählen als Beispiel. Das ist ja auch eher, jetzt nett ausgedrückt, die konservative Richtung, in die dort gewählt wird. Zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass er da mit seiner Analyse, also Maximilian Krah mit seiner Analyse vielleicht auch nicht ganz Unrecht hat. Und man hat es ja auch bei der letzten Bundestagswahl gesehen. In einzelnen Regionen Deutschlands gab es ja auch einen relativ großen Wähleranteil für die AfD, wo wir dann eben auch relativ viele Russlanddeutsche haben oder wo vielleicht auch viele türkische Communities sind. Und da gibt es eben auch Menschen, die damals, also die jetzt schon, trotz dieser ganzen Remigrationsdebatte, die es ja letztes Jahr gab, die AfD gewählt haben. Das ist, glaube ich, dann so der Punkt, den du ja eben richtigerweise ansprichst, dass genau das, dass der Versuch ist von Maximilian Krah, diese 20%-Hürde diese 20%, über die wir schon öfter gesprochen haben, auch längerfristig zu überspringen. Und zwar eben nicht nur im Osten mit den 40%, sondern ich glaube, Maximilian Krah schielt hier mittlerweile sehr stark auf den Westen der Bundesrepublik, also auf das große ehemalige Industriegebiet, weil er, glaube ich, da tatsächlich auch vermutet und wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht vermutet, dass da noch deutlich mehr Wählerpotenzial liegt. Nehmen wir als Beispiel was Duisburg oder Gelsenkirchen, wo wir jetzt auch eine relativ hohe Wahlergebnisse für die AfD hatten. Und ich glaube, genau das ist das, worauf Maximilian Krah hiermit schielt, dass er nämlich genau diese Leute eben von sich, von der AfD überzeugen möchte, dass die eben diese Partei wählen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man diesen Remigrationsbegriff benutzt, den Korrektiv eben geöffnet hat, wo dann eben alle abgeschoben werden sollen, auch deutsche Staatsbürger mit einem türkischen Migrationshintergrund oder mit einem polnischen oder mit einem russischen, weil die würden dann ja in der Logik von dem, was Korrektiv offengelegt hat, eben auch abgeschoben werden. Und das wäre dann natürlich ein Riesenproblem für die AfD.
Ja, aber Kubitschek macht hier Strohmänner auf, indem er über kulturnah und kulturfern spricht, weil er im Kern der Argumentation von Maximilian Krah nicht wirklich was entgegensetzen kann, weil er ja eigentlich auch der Meinung ist, wir schieben Passdeutsche nicht ab. Ja, wir remigrieren nicht Passdeutsche. Dann will er erst darüber sprechen, dass wir aber den Pass verscherbelt haben, dass den viel zu viele jetzt haben, die Syrer und die ja alle da gekommen sind, Angela Merkel und so weiter. Dann spricht er, wie du gesagt hast, von kulturnah und kulturfern und Integration und so weiter. Und das ist ja aber alles egal. Und das ist ja alles egal, wenn man sich über die Frage weiterhin streitet, beziehungsweise man streitet sich ja eben nicht über die Frage, ob man die abschiebt oder nicht, wenn sie einen deutschen Pass haben. Das heißt, er will darüber reden, weil er Maximilian Krah was entgegensetzen will und sagen, aber guck mal, die sind ja alle, wie die einen sind näher und die anderen sind ferner. Aber die einzige Antwort, die Maximilian Krah ja da immer geben kann, ist ja, ja und? Es ist nun mal jetzt so. Ja, ist ja so, klar, da sagt er auch mal, ja klar sind die so. Klar gibt es da kulturnah und kulturferne, aber ist jetzt so, die sind jetzt da, die haben einen deutschen Pass, die können wir nicht remigrieren. Und ich glaube auch, wie gesagt, Maximilian Krah schaut eben nicht nur auf Russlanddeutsche oder Polen oder sowas und so weiter und so fort, wo man hier, by the way, auch eine strategische Perspektive einnehmen könnte, zu sagen, wenn wir die mit aufnehmen, also wenn wir die eher auch als irgendwie kulturnah definieren würden und damit verargumentieren, dass wir die hier lassen könnten, dann würde man ja da vielleicht auch über den Fachkräftemangel reden können. Solchen Problemen sind die sicher dann doch auch durchaus bewusst, aber das ist ein anderes Thema. Ich will nur sagen, theoretisch kann Maximilian Krah jedes Mal antworten und sagen so, ja, es ist ja egal, ob die Kultur nah oder kulturfern sind, wir müssen jetzt damit umgehen, dass die da sind, die haben deutschen Pass, die kriegen wir jetzt nicht weg und jetzt müssen wir überlegen, wie wir jetzt uns dem gegenüber verhalten. Und das spricht ja Götz Kubitschek gar nicht an. Und da sind wir jetzt ja bei Maximilian Krah in seinem Zukunft von Recht, wie er sich dann eben überlegt, wie denn dieses Leben in Deutschland aussehen könnte, indem man akzeptiert, dass man die Leute nicht mehr wegbekommt, also eben Passdeutsche nicht remigriert. Und da fängt er erstmal an zu sagen, und da sind sie sich ja dann auch einig, wir müssen natürlich da aufhören, also ich spreche jetzt aus deren Perspektive, wir müssen jetzt natürlich damit aufhören, dass überhaupt nochmal welche dazukommen. Heißt, Schritt 1, die Grenzen sind dicht, es kommt keiner mehr dazu. Da muss man sich diese Frage auch nicht stellen. Maximilian Krah geht ja sogar so weit zu sagen, dass eben, wenn die Leute illegal hier sind, Geflüchtete, Straftäter etc. pp., wenn sie quasi ihren Aufenthaltsrecht quasi verwirkt haben, konsequent abzuschieben oder da auch noch mal ein bisschen weiter zu gehen. Ich glaube, über das Asylrecht wird in dem Fall jetzt gar nicht gesprochen, aber also die man rechtlich abschieben kann, die sollen weg, es soll keiner mehr da dazukommen und dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir damit umgehen mit denen, die eben da sind, weil das sind ja dann doch relativ viele, aber das kann man wohl nicht mehr ändern. Eben aus der Sicht von Maximilian Krah. Und deswegen schielt er vielleicht auch ein bisschen als Wähler auf diese. Und er baut ja dann auch so eine Utopie auf, wohl was man hört aus seinem neuen Buch, wie dieses Zusammenleben aussehen könnte.
Genau, und darauf geht eben Kubitschek dann ja, ich hatte es vorhin schon einmal angesprochen, am nächsten Tag auch in seinem Blogpost, den er nochmal gemacht hat, ein, weil er, glaube ich, tatsächlich auch gemerkt hat, wie schwammig und ungenau er da in seinen Antworten gewesen ist, weil er da wahrscheinlich, wie gesagt, noch in so einer bockigen Situation hängen geblieben ist und deswegen vielleicht auch nicht den Intellektuellen oder vielleicht auch mal sein wahres Gesicht gezeigt hat, dass er eben gar nicht so der Intellektuelle ist, wie er gerne zu sein scheint, wenn er eben hier quasi Maximilian Krah, der sich ja auch als Intellektueller dieses rechten Vorfeldes auch sieht, da er nichts entgegensetzen kann. Und da will ich noch mal kurz bei bleiben, denn ich finde es spannend, was Kubitschek da nämlich in diesem Blogpost schreibt. Er schreibt, Zitat, es ist wichtig zu betonen, dass jedes Volk eine Abstammungsgemeinschaft sei und dass ein Mindestmaß an Homogenität zum Nationalstaat und zur demokratischen Wahl dazugehöre. Das schließt weder ein handhabbares Maß an Zuwanderung aus, noch schwelgt es in Reinheitsfantasien. Es ist vielmehr realpolitisch, weil es die Potenz und das Selbstbewusstsein der Zuwanderer gegen das eigene, alternde, im umfassenden Sinne dekadente Volk aufrechnet. Zitat Ende. Das finde ich ganz spannend, weil das ja auch nochmal so ein bisschen das wiedergibt. Weil wenn man die Kommentare darunter liest, dann hast du gefühlt bei diesen Sezessionskommentaren relativ viele krasse, völkisch denkende Menschen, die nämlich eigentlich genau das wollen, diese Reinheitsfantasien. Und ich glaube, da ist mittlerweile Kubitschek auch auf diesen Punkt gekommen, dass er eben auch weiß und merkt, dass dieses krasse Völkische tatsächlich ein verfassungsrechtliches Problem ist, weil es eben zum einen Artikel 1 Grundgesetz widerspricht, kann auch weitergehen, aber das ist ja so ein bisschen das Entscheidende. Und deswegen, was er hier schreibt, ein handhabbares Maß an Zuwanderung schließt nicht mal mehr Götz Kubitschek auch. Und er sagt eben auch, man schwelgt nicht in Reinheitsfantasien, was ja dieser klassische völkische Charakter wäre. Finde ich dahingehend spannend, dass auch Kubitschek jetzt hier in diesem Satz das Ganze, so scheint es mir zumindest, leicht versucht aufzuwerten. Und das, was du ja auch schon gesagt hast, dass sie sich eigentlich da relativ nahe stehen, gar nicht so weit davon weg ist. Und das wird aber wahrscheinlich für Kubitschek auch dazu führen, dass er eben einen Teil seiner völkischen Jünger unter Umständen verlieren wird. Und dann sagt er noch was Spannendes, und das ist das, was du jetzt gerade eben angesprochen hast, diese Idee, die Maximilian Krah da verfolgt. Ich zitiere nochmal: Alles muss in Ruhe besprochen werden. Dafür war im Podcast kein Platz. In Klammern, meine Anmerkung, es waren fast 2 Stunden, also da haben sie schon ganz schön viel gesprochen, aber scheinbar nicht ausreichend, Klammer zu, Zitat geht weiter. Ich wäre sowieso in diesem Gespräch sehr viel lieber weit über Krahs Kritik am idealistischen Aktivismus und an der unterstellten ethnischen Unterscheidung der Staatsbürger hinausgegangen. Sein eigener realpolitischer Vorschlag von Parallelgesellschaften, die es uns ermöglichen sollen, unsere ethnokulturelle Identität zu wahren und mehr, sie endlich wieder stark zu vertreten, ist eine Debatte wert. Wir konnten sie nicht führen. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, genau bei dem Punkt, den du gerade ansprechen wolltest.
Und den du, mit dem du ja quasi eingestiegen bist, so schließt sich der Kreis. Wir sind eben
so schließt sich der Kreis.
Bei den Communities, bei einer Ordnung, Gesellschaftsordnung, die sich da offensichtlich jetzt anscheinend ja sogar Götz Kubitschek vorstellen kann, der ja in dem, was du zitiert hast, einen massiven Schritt auf Maximilian Krah zugeht und das mega spannend wird zu gucken, wo diese Reise hingeht, wie konkret man dann eigentlich dieses gesellschaftliche Bild entwickelt, das man sich dann eben vorstellen könnte.
Ja, und was genau meint das jetzt? Das meint im Endeffekt etwas, was witzigerweise auch wieder etwas ist, was lange Zeit in Deutschland vor allem von Rechten kritisiert wurde. Im Endeffekt meint das, was Kubitschek hier als realpolitischer Vorschlag von Parallelgesellschaften meint, ist, dass man quasi in Deutschland Folgendes macht. Man richtet in Anführungsstrichen, so verstehe ich das und so meint es, glaube ich, Maximilian Krah auch, Orte ein, wo Deutsche leben. Man richtet Orte ein, wo
ethnische Deutsche leben.
Entschuldigung,
Passdeutsche sind sie ja alle. Das ist ja diese wichtige Unterscheidung.
Genau, also ethnische Deutsche leben dort und dann im dem Sinne ethnische Türken leben dort in ihrer Gemeinschaft, ethnische Syrer leben dort und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen das, was er hier meint. Und das ist ja, jetzt etwas übertrieben formuliert, die alte deutsche Form der Integration, dass man lange Zeit das ja genauso hatte oder die alte europäische Form der Integration.
Unbeabsichtigt, muss man aber sagen. Also es war jetzt kein großer Plan dahinter.
Nein, aber es war ja die Form, wie man das lange Zeit gemacht hat, dass man nämlich eben quasi ungewollt, weil man Hochhaussiedlungen gebaut hat, wo diese Menschen dann eben lebten, kann man in vielen Großstädten in Deutschland immer noch so betrachten. Das ist scheinbar das, was jetzt plötzlich aus der rechten Ecke als sinnvoller Weg gesehen wird, den man eben hier lange Zeit so gemacht hat, ohne es, wie gesagt, mit dem Plan zu verfolgen. Aber scheinbar ist genau das jetzt die Idee von Maximilian Krah, das zu machen, weil er nämlich die Befürchtung hat, dass sonst das passiert, was wir jetzt in Dänemark erleben und was hier als, jetzt muss ich kurz nachschauen, wie es betitelt wurde, Civic Nationalism bezeichnet wurde. Was soll das bedeuten? Civic Nationalism, so wie ich es jetzt von dem, was Krah hier äußert, ist das, was man quasi in Dänemark hat, dass man eben versucht, genau diese Siedlungsstruktur aufzubrechen und eben Sie beschreiben das jetzt in Ihrem Podcast oder Kra und Kubitschek, glaube ich, auch beschreiben das so, dass da quasi dänische Schüler, also ethnisch dänische Schüler in Gebiete geschickt werden, wo wir eben andere Mehrheitsverhältnisse haben und die dann dort auf die Schule gehen müssen und andersrum. Das ist so ein bisschen das, wenn man sich das anschaut, wohl tatsächlich Teil der dänischen neuen Politik ist, dass man eben aber auch versucht, diese in Anführungsstrichen Ghettos aufzubrechen. Man reißt dort ganze Häuser ab. In Aarhus ist es ja zum Beispiel so, dass man versucht hat, diese Ghettos zu, Ghettos im Sinne von dem, was jetzt man in darunter versteht, was ich gerade meinte, also diese großen Wohnblocksiedlungen, die dann eben meist, nicht ausschließlich, aber meist eben von Menschen mit Migrationshintergrund bewohnt waren, die werden aufgebrochen, die werden zum Teil abgerissen, da werden dann neue Reihenhäuser hingebaut, sodass dann eben auch vermehrt in Anführungsstrichen ethnische Dänen dahinziehen, dass man also so eine Durchmischung hinbekommt. Das meint scheinbar diesen Civic Nationalism und genau das wollen sie eben nicht, sondern, so wie ich es verstehe, will Maximilian Krah quasi die gesteigerte Form von dem oder von der Art von Integrationspolitik, die in den letzten 70 Jahren in Deutschland, aber auch in ganz Europa eigentlich schon stattgefunden hat.
Ja, und das ist natürlich mega spannend, auch sehr, ich finde auch deinen Hinweis sehr gut, dass ja im Endeffekt das, was ich, ich sag mal, ohne integratives Zutun der Gesellschaft oder des Staates passiert, ja eigentlich genau das ist, was sie jetzt fordern. Und zwar die Leute rotten sich halt aus Bequemlichkeit und Einfachheit, vielleicht auch sprachlichen Gründen dann eben doch zusammen und bleiben unter sich. Und das finden sie gut. Und deswegen war es mir jetzt auch nochmal so wichtig, da vorhin reinzukritischen und zu sagen, ethnische Deutsche, weil das ist ja der, also dass es um ethnische und um Passdeutsche geht, weil das ist ja der Dreh- und Angelpunkt dieser Argumentation. Die Argumentation ist, wir können durch staatliches Handeln nicht mehr verhindern oder konnten nicht verhindern, dass die hierher gekommen sind, die nicht ethnischen Deutschen, die sind jetzt hier und damit müssen wir umgehen und wir müssen trotzdem weiterhin dafür sorgen, dass es weiterhin ethnische Deutsche gibt und es keine zu große Durchmischung gibt. Und zwar müssen wir jetzt darauf achten, dass eben ethnische Deutsche eher unter sich bleiben, damit wir diese deutsche Ethnie in der Form erhalten können. Und deswegen schlägt er eben diesen Plan vor. Das heißt, Maximilian Krah, der sich ja eingangs immer sehr sagte so, ja, nee, wir müssen jetzt, es sind halt alles Passdeutsche, so man fast glauben würde, er würde so von diesem ethnischen Begriff eher fast abrücken oder der sei irgendwie egal. Nein, das ist eben genau umgekehrt. Er sieht nur quasi die Gefahr darin, dass dieser, also er sieht eben einfach die Gefahr, dass dieses ethnischen Deutsche quasi abgeschafft würde, wenn man nicht neue Wege geht, und er versucht halt eben genau diese deutsche Ethnie zu erhalten, indem er jetzt eben diese neuen Ideen da einbringt. Ob das dann Ende klappt oder nicht, das ist ja alles dahingestellt, das ist völliger Wahnsinn und natürlich auch alles überhaupt nicht realistisch, aber trotzdem ist seine Grundmotivation dann eben doch auch zu sagen, durch diese Ideen erhält man eben das ethnisch deutsche Volk im Vergleich zu dem Passdeutschen, zum deutschen Staatsvolk, was ja seiner Meinung nach dann auch sein kann, aber man braucht eben die weiterhin diese deutsche Ethnie. Und ich möchte hier aus so einem Artikel mal zitieren von Jörg Sobolewski.
Bevor du das machst, würde ich da noch kurz eine Anmerkung hinzufügen, weil du ja gerade gesagt hast, das ist nicht realistisch, aber diese Idee von Maximilian Krah ist, glaube ich, deutlich realistischer vielleicht, aber sie ist deutlich legaler als das, was der Begriff der Remigration ja vorgeschlagen hätte. Also es wäre wahrscheinlich, es verstößt zwar auch gegen das Grundgesetz, wenn man diese Separierung durchführen würde, aber es wäre nicht die gleiche Form dessen, was dieser klassische Remigrationsbegriff, so wie wir ihn jetzt überkorrektiv kennengelernt haben, bedeuten würde, nämlich eben deutsche Staatsbürger abzuschieben, was nicht rein auf legaler, also auf rechtsstaatlicher Ebene nicht möglich ist. Es ist zwar auch, wenn man es genau betrachtet, nicht möglich, quasi diese Parallelgesellschaften zu bilden, aber da kann man natürlich, oder könnte man dann, wenn ich mich jetzt so versuche, da rein zu versetzen, natürlich über Anreize versuchen, genau diese Parallelgesellschaften eben zu schaffen. Man kann es nicht mit Zwang machen, weil das würde dem Freizügigkeitsartikel im Grundgesetz auch wieder widersprechen, aber ganz grundsätzlich ist, glaube ich, dieser Ansatz von Maximilian Krah, so blöd das jetzt klingt, realistischer und am Ende wahrscheinlich legalistischer als die Idee der Remigration. Und das könnte ich mir vorstellen, ist so ein bisschen der Aspekt, der damit reinspielt.
Ja, da hast du wahrscheinlich tatsächlich recht. Im Vergleich dazu ist es tatsächlich ja die wahrscheinlichere Variante und deswegen wählt er sie ja eben ganz genau auch. Genau, ich möchte, wie gesagt, nochmal aus diesem Artikel zitieren. Das hat vor allem was damit zu tun, dass ich da nochmal klar wird, was Maximilian Krader tatsächlich für eine Ideologie vertritt. Das ist eben, der Autor heißt Jörg Sobolewski, das ist das Freilich-Magazin, eines von diesen unzähligen Neurechten, Rechtsaußen-Publikationen, die es gibt. Allerdings hat Maximilian Krader diesen Artikel selber bei X geteilt und hat gesagt, ah, das ist eine sehr gute Analyse meiner eigenen Ideologie. Deswegen muss ich den jetzt zu Rate ziehen, weil, wie gesagt, das Buch von ihm ist selber noch nicht raus. Und ich beziehe mich jetzt natürlich auf diese Frage dieser Parallelgesellschaften, die er vorschlägt, was genau oder wie genau man sich das vorstellen kann. Er, Maximilian Krah, sagt, also laut dieses Artikels, dass Krah der Meinung sei, dass der deutsche Nationalstaat zu einer Todesfalle geworden sei, weil er unfähig ist, den Herausforderungen der neuen Zeit zu begegnen und sich in seiner Mehrheit von ethnischen Deutschen bestimmen lässt, denen eben aber der Erhalt des deutschen Volkes als Ethnos vollkommen egal ist. Stattdessen präge Krah ein Reichsgedanke. Ein Deutschland, vielleicht auch ein Europa, in dem das deutsche Volk als größte Ethnie das öffentliche Leben prägt und einer Koalition aus kleineren Ethnien vorsteht. Jedes Volk und Völkchen erhält seine Posten und Pöstchen, die innere Verwaltung obliegt konkreten Ordnungen und nebenstaatlichen Institutionen wie Kirchen und jetzt wird spannend, Moscheen und Kulturvereinen. Es wäre eine Art KUK mit Smartphone, die nicht einmal im Ansatz mit den deutschen Nationalstaaten seit 1871 vergleichbar wäre.
Vielleicht schnell zur Erklärung, KUK meint hier, würde ich jetzt vermuten, die K&K-Monarchie, also Österreich-Ungarn, genau. Das ehemalige Österreich-Ungarn ja als eher auch großer Vielvölkerstaat und so weiter und so fort.
Genau, und das ist natürlich super spannend, weil es hier auch nochmal ganz deutlich wird, wenn hier die Moschee genannt wird, dass man da eigentlich überhaupt kein Problem damit hat. Also man hat in dem Fall überhaupt gar kein Problem damit, wenn es diese Parallelgesellschaften gibt, die dann auch ihre eigene Kultur und so weiter haben. Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, vielleicht findet man das auch gar nicht so schlecht, weil man dann vielleicht sogar fast aus dieser Perspektive, vor allem aus der Krah argumentiert und auch andere aus diesem neurechten Vorfeld, man vielleicht ja sogar im Islam eher, wenn sie sich mal ehrlich machen würden, die Muslime so, aus deren Perspektive eigentlich ja eher ihre Position vertreten, als eben linke Position. Und hier sind wir dann natürlich wieder bei einem spannenden Punkt, der eigentlich der Ausgangspunkt war für diese Folge, mal über den Begriff ethnische Wahl zu sprechen. Das hängt ja alles so ein bisschen damit zusammen, mit der Frage zu sagen, geht man davon aus, dass Migranten immer ähnlich wählen oder dass sie so eine Art kulturelle Einheit sind, die immer das Gleiche wählt. Und hier kommt dann auch Martin Sellner ins Spiel, der glaube ich, momentan der öffentlichkeitswirksamste Kritiker von Maximilian Krah ist. Und da hat Sellner ja tatsächlich fast einen Punkt, der Maximilian Krah vorwirft, dass diese Idee der ethnischen Wahl, die er quasi dann vorwirft, dem Maximilian Krah vorwirft, der ja irgendwie diese muslimischen Wähler ansprechen wollen würde, sagt er, wir haben ja bei der Bundestagswahl gesehen, dass das alles nicht funktioniert, weil da haben, und das ist tatsächlich auch wahr, knapp, also ich glaube, genau 30% der Muslime die Linkspartei gewählt. Keine andere Partei wurde von muslimisch-migrantischen Community mehr gewählt als die Linkspartei. Die AfD ist da nicht besonders überdurchschnittlich gut weggekommen. Zweite meistgewählte Partei ist die SPD. Also dass die Migranten stand jetzt, obwohl sie vielleicht, wenn man jetzt auf so liberalere Positionen guckt, liberalere Werte guckt, vielleicht wirklich dann eher zu konservativ-rechteren Parteien neigen müssten, wählen sie Stand jetzt trotzdem eigentlich immer eher linke Parteien. Das hat vielleicht auch was mit Sozialstaatsfragen zu tun. Es hat aber vor allem natürlich auch was damit zu tun. Und so schließt sich meiner Meinung nach der Kreis so ein bisschen jetzt auch. Jetzt bin ich hier wieder Hufeisen, Gerrit. Aber natürlich so, was wir jetzt ja insbesondere auch wieder seit diesem aktuellen Erfolg der Linkspartei erleben, diese Strategie, Migranten überhaupt nichts zuzumuten. Ja? Keine, weil man das dann ja aus deren Perspektive, das ja immer so eine Art rassistische Bevormundung sei, wenn man zum Beispiel den Antisemitismus oder die Homophobie in migrantischen Communities oder muslimischen Communities anspricht, das will man ja dann gar nicht mehr. Aus einer linken Perspektive wird dann, um sich das vielleicht auch selber recht zu rechtfertigen, ja, dass diese Entwicklung seien ja irgendwie nur ein Produkt, weil sie ja diskriminierte Bevölkerungsgruppen sind oder beziehungsweise es sei nur ausgedacht, rassistische Narrative ihnen überhaupt vorzuwerfen, dass sie irgendwie antiliberale Positionen haben. Und so schaffen es ja linke Parteien vor allem auch immer, in Frankreich by the way, sehr starke Strategie auch von Linken, eben migrantischen Communities gar nichts mehr zuzumuten, auch um gewählt zu werden von denen, weil wenn man halt nicht kritisiert wird für das, was man tut in seiner eigenen Community, in seinem eigenen Viertel, dann macht man sich natürlich beliebt bei den Leuten. Und so schließt sich hier fast so ein bisschen der Kreis, wenn der Kampf um die migrantischen Stimmen natürlich mit so einer Art Essentialisierung dieser einzelnen Bevölkerungsgruppen so links wie von rechts zusammenfindet und man sie dann doch trotzdem irgendwie nur aus dem Blick ihrer kulturellen Backgrounds und Viertels betrachtet und nicht darüber nachdenkt, wie können wir denn eigentlich die Menschen integrieren? Wie können wir denn dafür sorgen, dass wir uns auf ein gemeinsames Wertefundament einigen und auch von denen eben abverlangen, dass man da mitmacht, weil man sich ja eben nun mal darauf geeinigt hat?
Ich würde fast sagen, das ist schon ein guter Abschluss. Ich würde aber vielleicht noch Kleinigkeiten ergänzen, nur zur Vollständigkeit halber, weil du ja gerade Jörg Sobolewski zitiert hast. Warum kennt der Maximilian Krah so gut oder warum kann der das so gut einschätzen? Warum kann man ihn wahrscheinlich als gute Quelle nutzen? Weil er tatsächlich langjähriger Mitarbeiter von Maximilian Krah ist. Das heißt, ich würde fast vermuten, dass, weil eben über den Autor noch steht, er lebt und arbeitet in Brüssel, dass er tatsächlich dann Mitarbeiter zu Krahs Zeiten als Europaparlamentarier gewesen ist. Das wäre jetzt so mein Ansatz, der das erklärt und auch Sobolewski geht nochmal spezifischer auf diese Kritik am Civic Nationalism ein. Scheint mir ein Konzept zu sein, was da gerade bei Maximilian Krah auch eine wichtige Rolle spielt. Was er dann sagt, und das ist dann, finde ich, auch sehr schwammig formuliert, was er dem entgegenstellen will. Und dann schreibt er hingegen will positive Orientierung geben, ohne Rücksicht auf die emotionale Abhängigkeit ehemaliger Unterstützer an ein Nationalstaatskonzept, das Krah selbst vermutlich schon länger ablehnt. Also hier wird leider nicht klar daraus, was diese positive Orientierung sein soll, ohne jetzt Werbung für das Buch machen zu wollen. Wahrscheinlich ist aber genau das der Punkt, der damit drinsteckt, dass wahrscheinlich in diesem Buch dann genau das von Maximilian Krah weiter ausgeführt wird. In diesem Text spricht er dann eben auch nochmal darum, dass für Krah eben nicht das Türken, Zitat, das Türkenviertel in Bochum eine Gefahr ist, sondern eben dieser scheinbar aggressive Civic Nationalism, der die wenigen verbliebenen deutschen Kinder per Bus in diese Viertel entführt, um Schulklassen zu durchmischen und dort Verfassungspatriotismus zu lehren. Ja, Zitat Ende. Auch ja ein beliebtes Sprichwort beim neurechten Vorfeld, der sogenannte Verfassungspatriotismus, der natürlich abgelehnt wird, weil ja auch das Grundgesetz als solches abgelehnt wird. Wobei wir da ja vorhin drüber gesprochen haben, dass man gesagt, zumindest scheinbar den Respekt vor den Inhalten des Grundgesetzes hat und scheinbar auch einsieht, dass mittlerweile das Grundgesetz schon festgeschrieben als Verfassung dasteht und man eben versuchen muss, innerhalb des Rahmens dieser Verfassung Änderungen umzusetzen. Deshalb glaube ich, dass genau das, wie gesagt, dieser Ansatz ist, den Maximilian Krah da verfolgt, innerhalb des Rahmens des Grundgesetzes seine Ideen irgendwie umzusetzen. Wie genau das dann aussieht, muss man warten. Das Buch scheint wohl irgendwie im Sommer zu kommen. Was für eine Art von Buch das ist, keine Ahnung. Müssen wir dann wahrscheinlich mal abwarten, was dabei rumkommt. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist quasi, wie der Rest der AfD darauf reagiert hat. Du hast jetzt Sellner angesprochen, wir haben über Kubitschek gesprochen. Das ist, glaube ich, gesagt, auch so ein bisschen der Punkt. Mein Gefühl ist, dass da noch nicht so richtig was Großes gekommen ist, weil man immer noch sehr große Probleme hat bei der Positionsfindung in meinen Augen. Seit diesem Aspekt des Verfassungsschutzes, seit der Einstufung des Verfassungsschutzes, ist es ja sehr ruhig geworden um die AfD-Spitze. Es gibt relativ wenig. Alice Weidel war jetzt letztens bei einem Kongress in Ungarn, wo sie irgendwo gesprochen hat. Da habe ich noch nicht ganz den Zusammenhang verstanden, weil das auch von Kubitschek, wenn ich es richtig gelesen habe, kritisiert wird, dass Alice Weidel eben bei diesem Kongress war. CP wie hieß es, CPAC-Konferenz in Budapest eben, Partei- und Lobbygrößen von Patrioten, transatlantisch, das ist, glaube ich, auch immer nochmal so ein Dorn im Auge, transatlantisch, proamerikanisch, das ist ja eigentlich nicht das, was man in diesem Vorfeld auch möchte, man hat ja eher diese Russland-Nähe und nicht diese Amerika-Nähe, das ist aber nochmal ein anderer Punkt, das ist so ein bisschen, glaube ich, jetzt die Frage, wie wird sich da auch die AfD, die da ja reinspielt, oder die da ja eigentlich die ganze Zeit mit gemeint ist mit dieser Diskussion, auch wie wird die sich jetzt verhalten? Was man ja nicht vergessen darf, ist, dass Maximilian Krah ja immer noch eher als in Anführungsstrichen wohlgemerkt Außenseiter, zumindest in den Spitzengremien gilt, weil er ja sich doch auch schon viele Fauxpas geleistet hat, die die AfD nicht unbedingt in einem besseren Licht haben erscheinen lassen.
Ja, ey, das ist total spannend, was du sagst und darauf nochmal hinzuweisen, dass es hier ja um die AfD geht, die ganze Zeit. Also das, man hat sich daran jetzt schon so ein bisschen gewöhnt, dass eben so offen in diesen Kreisen von Götz Kubitschek und Co. über die Strategien der AfD gesprochen wird. Es geht ja die ganze Zeit darum, wie sollte die AfD sich eigentlich positionieren zum Begriff Remigration und wie kriegt die AfD mehr als 20% der Stimmen. Das ist Ausgangspunkt. Und das ist ja deshalb so bemerkenswert, weil man sich, wie gesagt, schon so gewöhnt hat, dass das eben passiert von Menschen wie Götz Kubitschek. Das war, lange hatte man da ja eher versucht, das im Hintergrund laufen zu lassen. Und das ist jetzt völlig offensichtlich. Und das ist deswegen so bemerkenswert, weil du es ja auch gesagt hast. Aus der AfD-Spitze oder von irgendwelchen Menschen, die nur irgendwas zu sagen haben innerhalb der AfD, hört man momentan ja gar nichts. Also klar, die müssen sich nicht zu Krah und Kubitschek äußern. Aber wir haben vielleicht der ein oder andere mitbekommen, die AfD, es ist jetzt nicht mega viel, aber die Zahlen, die stagnieren bzw. sinken, die Umfragezahlen. Die AfD ist natürlich in einer extrem kritischen Phase gerade, weil die Frage ist, wie stellt man sich strategisch auf? Jetzt mal losgelöst von dem, was Maximilian Krah sagt. Wie soll es eigentlich weitergehen? Wie arbeitet man jetzt eben nach dieser Bundestagswahl weiter, wo man ja diesen Erfolg gefeiert hat? Und da gibt es überhaupt keine Strategie. Man hat das Gefühl, da gibt es jetzt diese riesige Fraktion im Bundestag, die quasi da irgendwie alle irgendwie ihr verrücktes Ding machen, diese Leute. Und von Tino Chrupalla und Alice Weidel hört man ehrlich gesagt relativ wenig. Und von wem hört man was? Von Maximilian Krah und Götz Kubitschek, die eben versuchen, eine solche Strategie da in Schnellroda zu besprechen. Aber das kann ja eigentlich nicht im Interesse sein der AfD-Führung, dass das, was man dann überhaupt in der Öffentlichkeit mitbekommt, dann ist, wie Krah und Kubitschek sich über Remigration streiten. Also es ist eine heikle Phase für die AfD, würde ich schon sagen. Aber einer, der sich geäußert hat, das will ich vielleicht noch abschließend sagen, der Maximilian Krah beigesprungen ist, der hat auch nichts zu sagen, aber er ist zumindest auch ein, ich sag mal, einer der bekannteren extremen Köpfe der AfD, das ist Hans-Thomas Tillschneider, und der hat nämlich getwittert, gerade wie so oft einfach nur recht, das ganze Remigrationskraftgemeiere ist sachlich und strategisch falsch. Das ist deswegen so spannend, weil Herr Tillschneider auch dieser, ich nenne es jetzt mal Islam-Appeasement-Fraktion der AfD angehört, ist auch ein großer Freund des iranischen Regimes, was man so hört, und hat sich auch schon mit Islamisten in Podcasts gesetzt und ist eben, wie gesagt, auch einer von denen, die da vielleicht diese Strategie auch teilen, dass man da ja ein bisschen offener sein müsste für konservative muslimische Wähler.
Genau. Und zum Abschluss, Krah hat ja auch vor 2 Monaten schon für einen Aufreger gesorgt, als er da eben anfing, scheinbar Werbung für sein Buch zu machen. Da gab es Anfang April einen Artikel von einem Kollegen von dir in der Welt auch, wo es darum geht, dass Krah dort Jung gegen Alt, einen Jung gegen Alt-Vorschuss gemacht habe. Auch da das gleiche Bild. Gab keine großen Äußerungen dazu. Es wurde alles so ein bisschen runtergebrochen. Torben Braga hat sich geäußert, Thüringer Bundestagsabgeordneter mittlerweile der AfD.
Höckes linke Hand. Ah, ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also Vertrauter von Höcke, alles gut. Hat sich leicht dazu geäußert, aber nicht stark, sondern was man in der AfD mit diesem Standpunkt gemacht hat, ist, dass man immer auf den Bundesparteitag verwiesen hat. Und man, dein Kollege hat dann eben auch bei Weidel und Chrupalla angefragt. Und da haben sie dann zitiert, zu einem neuen Buchprojekt von Herrn Dr. Krah liegen uns keine Informationen vor. Es besitze daher auch keinen programmatischen Charakter und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz glaube ich, das wird eines der bestimmten Themen beim nächsten Bundesparteitag der AfD werden, weil wir ja auch wissen, dass ein gewisser Herr Kubitschek da eben schon eine gewisse Rolle spielt. Die Frage ist natürlich, gibt es nochmal das von Herrn Kubitschek jetzt angestoßene Diskussionstreffen vielleicht auch abseits eines Podcasts, wo man das nochmal ausführlicher macht als das, was wir da jetzt gehört haben. Oder ob es nicht dazu kommt, das wird wahrscheinlich auch die Zeit zeigen, wenn dann dieses Buch veröffentlicht wird. Ich weiß gar nicht, wird dieses Buch auch wieder im Antaios Verlag veröffentlicht oder hat Krada für einen anderen Verlag? Weißt du das?
Oh, das muss ich zu meiner Schande gestehen, ich weiß es nicht. Und wenn es zum Antaios Verlag kommt, dann wird da vielleicht nochmal drüber geredet, weil Götz Kubitschek ist ja beunruhigt von Maximilian Krada.
Ja, ich glaube, das wird auch die Zukunft zeigen, ob es da dann erscheint oder nicht. Wir werden es erfahren.
Ja, dann würde ich mal sagen, folgt uns bei Instagram, kommentiert und teilt unseren Podcast, gebt uns gute Bewertungen, das ist wichtig, da würden wir uns sehr freuen und erzählt allen euren Freunden von unserem geilen Podcast. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.